Therapieexperte. Bilde dich fachlich weiter, wann und wo du willst. Sie hat nämlich auch empfohlen, einfach mal mit KollegInnen Kontakt aufzunehmen, die auch mit dem Kind in Verbindung stehen. Zum Beispiel zu sagen, hey, wen gibt es da noch in der Therapie oder in der Pädagogik? Meist sind die Kinder ja angebunden an die Kita oder vielleicht auch an die Schule. Und mal fragen, wie kommunizieren die eigentlich mit den Kindeseltern? Hallo und herzlich willkommen bei Therapieexperte, dein Podcast für deine Fragen rund um die Therapie. Mein Name ist Claudia.
Und ich bin Luca.
Und wir suchen für dich die passenden ExpertInnen für deine Fragen. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Elterngespräch und was du tun kannst, wenn es zu sprachlichen Barrieren kommt. Mit diesem Podcast geht in dieser Woche auch endlich unser langersehnter Intensivkurs zum Thema Elternarbeit und Beratung an den Start. In diesem geht es nicht nur um die frühkindliche Entwicklung und um die Beratung von Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern, sondern auch um die Themen Schlaf und Schlafberatung und natürlich um die Beratung von Eltern mit älteren Kindern, wie zum Beispiel in der Vor- und Grundschulzeit. Zusätzlich haben wir das wichtige Thema der Medienkompetenz ergänzt, da es in unserer Zeit immer wichtiger wird, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Unseren Intensivkurs kannst du natürlich wie immer unabhängig von Zeit und Ort belegen und flexibel über deinen Kursbereich auf die Inhalte zugreifen. Wenn du dich für diesen Intensivkurs interessierst, findest du wie immer alle Informationen auf www.therapieexperte.de/episode85 oder direkt hier in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß im heutigen Podcast. Dass wir aus verschiedenen Ebenen unterschiedliche Sprache sprechen, das haben wir in der Podcast schon mal besprochen. Heute geht es aber wirklich darum, dass wir wortwörtlich unterschiedliche Sprachen sprechen können und uns das in der Therapie auch immer wieder begegnet. Das heißt, dass unser Gegenüber uns nicht versteht, weil wir keine gemeinsame Sprache finden. Und das ist alles sehr sinnbildlich. Aber ich glaube, das ist dir auch schon in der Therapie sicher mal vorgekommen, dass man keine gemeinsame Sprache gefunden hat.
Ja, absolut. Wortwörtlich und auch im übertragenen Sinne. Aber da es ja heute wirklich nur um die Sprache geht, das habe ich tatsächlich aber nur im Erwachsenenbereich erlebt. Im Pädiatriebereich hatte ich noch nie den Fall, dass ich ein Kind behandelt habe, wo zumindest das Kind nicht auch Deutsch gesprochen hat. Wo zum Teil das Kind dann auch als Übersetzer eingesprungen ist zwischen mir als Therapeuten und den Eltern. Aber dass weder Kind noch Eltern Deutsch gesprochen habe, ist mir nicht vorgekommen. Ist dir das mal passiert?
Du bist gerade unwissentlich in das erste Fettnäpfchen getreten, weil genau das, dass Kinder als Übersetzer dienen, für uns als Therapeutinnen, der erste Fakt ist, mit dem ich mit Lisa Reinshagen gesprochen habe, als wir über diesen Fall gesprochen haben, über den wir noch mal kritisch nachdenken sollten. Das mache ich aber später. Und es hat mich sehr gefreut, dass du dieses Fettnäpfchen gefunden hast, weil das natürlich unfassbar viele TherapeutInnen genauso machen, weil das der leichteste Weg ist, da eine Kommunikation zu finden. Deswegen freue ich mich gerade so ein bisschen diebisch, dass ich dich da so ein bisschen reinschubsen konnte gerade.
Das ist gar kein Problem. Es ist mir auch durchaus bewusst, dass es nicht ideal ist. Aber ob das nicht in manchen Situationen durchaus auch ein notwendiges Übel sein kann oder besser als keine Möglichkeit der Kommunikation oder nicht ausreichend schnelle Möglichkeit der Kommunikation, da können wir ja auch gerne nochmal drüber sprechen.
Total, aber vielleicht starten wir einfach mal direkt in unser Fallbeispiel. Das macht es nämlich, glaube ich, leichter, uns zu folgen heute. Wir haben nämlich ein Fallbeispiel mitgebracht, wie man vielleicht rausgehört hat. Und es geht heute um Janosch. Und ich würde euch mal ein bisschen was von Janosch erzählen. Und dann würden wir darüber sprechen, welche Tipps wir mit Lisa und anderen TherapeutInnen zusammengetragen haben, wie man mit so einer Sprachbarriere umgehen kann und worauf man vielleicht auch mal achten sollte, wie zum Beispiel, dass es einfache Wege gibt, die aber häufig nicht immer die besten Wege sind. Genau, ich erzähle mal was über Janosch. Ich hatte heute wieder Janosch in der Praxis und dieses Kind bereitet mir wirklich enormes Kopfzerbrechen. Schon nach meiner Aufnahme vor 4 Wochen hatte ich ein ungutes Bauchgefühl. Während meines Befundes zeigte er viele Verhaltensauffälligkeiten, die auf ein Autismus-Spektrum hinweisen könnten. Ich will die Pferde jetzt aber wirklich nicht scheu machen und die Eltern mit meinem Verdacht verunsichern. Die Kommunikation mit der Kindesmutter gestaltet sich leider insgesamt sehr schwierig, da sie nur sehr gebrochen Deutsch spricht. Leider gibt es auch niemanden in der Familie, der hier dolmetschen oder uns unterstützen kann. Daher kann ich bisher leider auch nicht herausfinden, über was sie bereits mit dem Kinderarzt gesprochen hat. Ich will unbedingt vermeiden, dass sie mich falsch versteht, aber auch offen über die Defizite und Ressourcen ihres Kindes mit ihr sprechen. Was würdest du deinem Kollegen, deiner Kollegin in diesem Fall raten, war die Frage, die zu diesem Fall auch gestellt wurde. Ja, Luca, was würdest du deinem Kollegen, jetzt gehen wir mal davon aus, es war tatsächlich ein Fallbeispiel von einem Kollegen, was würdest du deinem Kollegen raten, was soll er tun?
Also, ich würde ihm wahrscheinlich raten, dass es, wenn ihn das so sehr beschäftigt, es ziemlich wichtig ist, erstmal rauszufinden, was für Informationen die Mutter vielleicht schon hat und vielleicht auch rauszufinden, ob es auch eine Sprachbarriere auch beim Arzt gegeben hat. Es kann zum Beispiel auch durchaus sein, dass der Arzt gewisse Dinge oder die Ärztin gewisse Dinge kommuniziert hat, die sie aber auch nicht verstanden hat, weil vielleicht auch da eine Sprachbarriere da war oder auch falsch verstanden hat. Dementsprechend würde ich wahrscheinlich als erstes einmal den Arzt oder die Ärztin anrufen und sagen, wir haben einen gemeinsamen Patienten, kurz darüber sprechen, welche Informationen ausgetauscht wurden, ob es vielleicht auch neue Befunde gibt. Und als nächstes gucken, ob es vielleicht eine Möglichkeit gibt, einen Fragebogen vielleicht auszufüllen, vielleicht sogar digital, so dass man den im Nachhinein mit unterschiedlichen Übersetzungsinstrumenten in Ruhe übersetzen kann.
Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht hast du auch mit Lisa gesprochen. Das sind schon mal zwei Punkte, die sie auf jeden Fall auch erwähnt hat. Das ist sehr gut. Genau, sie hat nämlich auch empfohlen, einfach mal mit KollegInnen Kontakt aufzunehmen, die auch mit dem Kind in Verbindung stehen. Zum Beispiel zu sagen, hey, wen gibt's da noch in der Therapie oder in der Pädagogik? Ja, auch meist sind die Kinder ja angebunden an die Kita oder vielleicht auch an die Schule. Und mal fragen, wie kommunizieren die eigentlich mit den Kindeseltern? Gibt es da bestimmte Formen, die schon gefunden wurden oder bestimmten Konsens, den sie getroffen haben, wie eine gute Kommunikation stattfindet? Natürlich kann man auch dann bei den ÄrztInnen anrufen und einfach mal nachfragen, wie ist der Stand der Dinge. Hier war oder ist immer nur ganz wichtig, dass man natürlich auch die Schweigepflichtsanbindung der Eltern hat, dass man zum Beispiel mit bestimmten Berufsgruppen sprechen darf. Meist holen wir uns ja die Erlaubnis ein, mit den ÄrztInnen zu kommunizieren, indem sie unseren Behandlungsvertrag unterschreiben. Aber jetzt zum Beispiel in der Kita über ein Kind zu sprechen, das würde ich mir dann schon nochmal unterschreiben lassen, auch wenn es nur um die Kommunikation geht, weil du verrätst ja, dass dieses Kind Ergotherapie, jetzt bin ich bei Ergotherapie gelandet, aber Ergotherapie in deiner Praxis hat und gibst ja schon was über dieses Kind dadurch preis. Deswegen da immer auf die Schweigepflicht achten und da sind wir wieder im gleichen Problem. Schweigepflichtsentbindung muss ja dann auch verständlich sein, was möchte ich denn eigentlich von den Eltern unterschrieben wissen. Das musst du ja auch kommunizieren und da kann ich überleiten zum zweiten Punkt, den du gesagt hast. Man kann natürlich schauen, ob man bestimmte Dokumente einfach in der gesprochenen Sprache des Elternteils da hat oder bestimmte Anamnesen, Fragebögen etc., ob man das nicht einfach, wenn man ein bestimmtes Klientel immer wieder in der Praxis hat, einfach in bestimmten Sprachen vorliegen hat, damit man das aushändigen kann, dass man so ein Schriftstück einfach hat. Das hilft ganz, ganz häufig und es ist am Anfang erstmal Aufwand, weil auch das muss ja professionell übersetzt werden, damit man weiß, was da steht und auch weiß, dass die Informationen richtig vermittelt werden. Aber es ist ein Ansatz zu sagen, okay, so habe ich die Verfügungsgewalt zu wissen, was ich an die Eltern gebe.
Sollte es jetzt allerdings sehr schnell gehen, was ich gar nicht mal so selten in meinem Berufsalltag mache im Krankenhaus. Ich bin dort in einem Bezirk hier in Berlin, wo sehr viel Migrationshintergrund auch vorhanden ist und ich sehr häufig auch mit unterschiedlichsten Sprachen Personen dort im Krankenhaus antreffe. Und es gibt sehr gute Übersetzer-Apps, die viele Sprachen abdecken. Was ich teilweise mache, um mich abzusichern, dass ich sehr wahrscheinlich eine zumindest inhaltlich nachvollziehbare Sprachausgabe oder einen inhaltlich verständlichen Text habe, ist, dass ich es einmal in beide Richtungen übersetze, dass ich den übersetzten Text, der mir ausgespuckt wurde, noch einmal nehme und zurück übersetzen lasse. Und wenn das Ergebnis dann auch wieder übereinstimmt, dann gehe ich davon aus, dass es mehr oder weniger passt. Es sind jetzt natürlich hier keine rechtlichen Fragen, die ich stelle, und häufig relativ kurze, prägnante Handlungsaufforderungen, beispielsweise für meinen motorischen Befund des Patienten. Trotzdem, wenn es erstmal darum geht, beispielsweise, dass man in der Zwickmühle ist, ich habe jetzt hier meine Entbindung der Schweigepflicht nur auf, was weiß ich, Deutsch und Englisch oder Deutsch, Englisch und Französisch, und die Mutter oder der Vater, die sprechen nur Arabisch. Dass man dann aber vielleicht gucken kann, dass man zumindest das Wort Schweigepflichtentbindung übersetzt, was, denke ich, machbar sein sollte, und dann vielleicht auch noch die Berufsgruppen, mit denen man diese Informationen tauschen möchte, und vielleicht auch noch das Wort Informationsaustausch, dass man sich überlegt, welche Schlüsselwörter sind besonders wichtig, damit die Information verstanden werden kann.
Ja, verstehe deinen Ansatz. Komm auch gleich nochmal auf die Übersetzungstools zurück, was ich da nur anmerken möchte, weil ich das rechtlich gar nicht so bewerten kann, weil ich einfach nicht juristisch ausgebildet bin, aber ich will da gerne anmerken, dass natürlich Dinge, die unterschrieben werden, auch immer in Gänze verstanden werden müssen. Und dass deswegen eigentlich grundsätzlich auch ein gesamtes Dokument vollständig verstanden werden muss, bevor man da was unterschreibt. Ich verstehe deinen Ansatz total und weiß, worauf du hinaus möchtest. Ich wollte das jetzt so nochmal mit einbringen, dass es wichtig ist natürlich, dass die Menschen verstehen, was sie da unterschreiben in Gänze des Dokuments. Und ich weiß, dass es schwierig ist, weil es natürlich eine zeitliche Kapazität hat, einfach so ein ganzes Dokument zu übersetzen, um dann halt erkenntlich zu machen, warum man jetzt mit bestimmten Berufsgruppen sprechen muss, um halt überhaupt erstmal rauszufinden, wie man kommunizieren kann. Deswegen, du willst ja noch was zu sagen, bevor ich jetzt Übersetzungstools kurz anschneide?
Ja und nein. Also, was ich, rechtlich ist man damit definitiv auf der sichereren Seite, gar keine Frage. Man darf aber auch nicht vergessen, das ist im Zweifelsfall gar kein, nicht nur ein relativ großer Arbeitsaufwand, sondern auch mit gewissen Kosten verbunden, wenn man das jetzt sehr häufig machen müsste und in sehr vielen unterschiedlichen Sprachen. Das kommt wahrscheinlich nicht so häufig vor, dass man, wenn man irgendwie 5, 6 verschiedene Sprachversionen da hat, dass dann noch was Neues dazukommt. Aber beim ersten Mal oder nur für einen Einzelfall überlegen sich der ein oder andere das bestimmt auch nochmal.
Ja, also das, was ich am Anfang meinte, wenn du ein bestimmtes Klientel in der Praxis hast, mit dem du häufiger zu tun hast und mit bestimmten Sprachen dich immer wieder konfrontiert siehst, dann ist es auf jeden Fall eine Arbeitserleichterung, wenn du weißt, welche Dokumente du in welcher Sprache auf jeden Fall da haben musst, damit du mit denen arbeiten kannst. Wenn es jetzt immer wieder Einzelfälle sind, ist es natürlich erstmal aufwendiger, weil du dann halt immer für jede Sprache dieses Dokument erstellen lassen musst, weil du ja selbst diese Sprache auch nicht sprichst und auch nicht weißt, wie du es übersetzen musst, damit es halt auch fehlerfrei und verständlich rüberkommt. Aber sollte es ein Standardfall sein, stimme ich dir da total zu.
Absolut. Und ich stimme dir natürlich auch zu, dass man, wenn das regelmäßiger vorkommt, man diese Dokumente auf jeden Fall in unterschiedlichen Sprachen oder in den üblichen Sprachen da haben sollte. Was wahrscheinlich auch der Regelfall ist, selbst wenn man mit einer Sprache konfrontiert ist, die man selber nicht spricht.
Ach, ich weiß gar nicht, ob das so der Regelfall ist. Wenn ich jetzt in so eine Praxis gehe, sehe ich da jetzt nicht irgendwie hausgehändigte Flyer zu bestimmten Bereichen oder Dokumente, die da auf jeden Fall, jetzt fangen wir mal ganz, also in Deutsch und Englisch hängen. Also ich habe da jetzt nie so die Wahrnehmung, dass da alles immer in 2 Sprachen ausgehändigt wird oder in anderen Sprachen. Finde ich jetzt nicht so die Normalität. Also es ist schon etwas, wo man darüber nachdenken muss, dass es natürlich für manche und das bestimmt eine Minderheit auf jeden Fall ein Fall ist, dass die einen dann nicht verstehen oder halt die Informationen nicht nachvollziehen können. Und so Verträge werden ja auch meistens erstmal in der Sprache gemacht, in dem Land, in dem man sich befindet. Und andere Fälle werden ja dann erst aufgedeckt, wenn aus der Minderheit mehrere werden.
Absolut.
Ich finde es auf jeden Fall gut, wenn man das in verschiedenen Sprachen da hat, aber ich weiß, dass es nicht der Usus ist. Und wenn ich jetzt über Berlin nachdenke, wie viele Sprachen wir da haben müssten, weil wir ja schon auch viele Kulturen und viele Bereiche bei uns einfach abbilden, dass es schon schwierig ist, immer alles parat zu haben. Deswegen, ich will gar nicht den Druck erhöhen, dass man das haben muss, aber dass man sich vielleicht mal Gedanken macht, mit welchem Klientel man halt häufiger arbeitet und welche Sprachen vielleicht auch sinnvoll wären für den Bezirk oder für den Bereich, in dem man arbeitet, damit man da halt nicht immer wieder in diese Falle tappt, dass man dann so ad hoc übersetzen muss oder nur Teile übersetzen kann. Deswegen Übersetzungstools. Finde ich nämlich richtig gut, habe ich auch voll häufig benutzt. Da muss man natürlich ein Endgerät haben, mit dem man das machen kann. Ja, also man muss irgendwie ein mobiles Endgerät möglichst haben oder halt ein Laptop. Macht sich ja eigentlich auch ganz gut, wo Sprachein- und Ausgabe funktioniert. Und dann gibt es ja wirklich gute Live-Übersetzungen mit einer Sprachein- und Ausgabe, die einem helfen können, sich gegenseitig zu verstehen. Andererseits kann man natürlich auch eine schriftliche Sprachein- und Ausgabe machen, was ich halt auch immer sehr gut finde. Ist natürlich unfassbar zeitaufwendig. Sprache ein bisschen schneller, als wenn man jetzt jedes Wort versucht zu tippen. Deswegen finde ich halt dieses Infomaterial in verschiedenen Sprachen da zu haben schon mal sinnvoll. Aber trotzdem in der direkten Kommunikation hilft es dir jetzt auch nicht weiter, wenn du dich nicht verstehst. Vor allen Dingen, wenn es hier jetzt auch noch sensiblerweise um eine Verdachtsdiagnose geht, wo du halt nicht weißt, wie du darüber sprechen willst und erstmal rausfinden willst, was wissen die denn überhaupt? Das ist ja jetzt kein Standardfall. So.
Absolut. Also ich finde, es gibt auch wirklich Bereiche, wo man durchaus gucken sollte, dass man vielleicht wenigstens für einen anderen Termin nochmal eben einen Dolmetscher oder eine Dolmetscherin oder sei es auch nur jemanden, der das nicht professionell, aber als Muttersprachler macht, zur Hilfe hat und wenigstens bei einem Termin bei der Kommunikation hilft. Insbesondere, wenn man, wenn das häufiger vorkommt, dass man da einen Kontakt herstellt mit jemandem, den man für solche Situationen anfragen kann.
Richtig gutes Stichwort. Heute geht es mit den Bällen zu schmeißen echt gut, Luca. Dolmetscher ist nämlich auch ein Punkt, über den man natürlich nachdenken sollte. Was häufig passiert, ist, dass man auf KollegInnen zurückgreift, wenn man gerade natürlich jemanden irgendwie auch in der Praxis hat, ist das ja die beste Möglichkeit. Manche greifen auch auf PatientInnen zurück, die die gleiche Sprache sprechen. Auch da ist Schweigepflicht natürlich ein Thema. Oder im Bereich von Kindern geht es halt auch häufig entweder auf Geschwisterkinder oder die Kinder selbst kommunizieren mit der therapierenden Person und den Eltern, sodass man da auch immer diese Brücke schlagen muss. Was ich aber nochmal einen wichtigen Hinweis fand, und darüber habe ich dann später auch erst nachgedacht, dass du ja überhaupt keine Kontrolle oder einen Einblick darin hast, was vermittelt wird, also was wirklich übersetzt wird und wie das bei dem anderen ankommt. Das heißt, du weißt ja nicht, was übersetzt wird, weil du es nicht verstehen kannst, was da kommt. Also weißt du auch nicht, in welchen Worten das rübergebracht wird. Und bei Kindern finde ich, man sollte das halt auch noch mal hinterfragen, ob die Rolle für ein Kind angemessen ist, dauernd als Dolmetscher zu dienen. Ich meine, es ist leicht und es ist auch eine gute Möglichkeit, einfach zu kommunizieren. Aber ist die Rolle angemessen für ein Kind, der die Dolmetscherin der Eltern zu sein?
Nein, das glaube ich nicht. Es sollte sich möglichst auf Einzelsituationen beziehen, denke ich. Aber was ich, denke ich, vollkommen okay finde, ist, wenn es gewisse Situationen gibt, die ich da auch gar nicht unter Kontrolle haben muss. Beispielsweise, wenn die Eltern eine Sprache sprechen, die ich nicht spreche und ich dem Kind am Ende den Ball zuwerfe und ihm anbiete, hey, erzähl doch mal deinen Eltern, was wir heute gemacht haben. Das Kind von der Therapieeinheit erzählt und ich danach das Kind zum Beispiel frage, kannst du mir sagen, was du deinen Eltern erzählt hast? Dann finde ich das eine relativ natürliche Situation, die man da schafft. Wenn es jetzt irgendwie um das Übersetzen von Diagnostikfragebögen geht oder über das Weiterleiten von wichtigen Informationen wie Diagnosen, Terminen etc. Gerade wenn es jetzt vielleicht auch bei Terminen, wenn es da jetzt um einen Termin geht, das mag gehen, aber wenn es jetzt da irgendwie um Terminabsprachen geht, dass man da vielleicht guckt, dass man dann eher mit Kalendern arbeitet oder aber mit Übersetzungsinstrumenten, sodass das nicht alles über das Kind laufen muss.
Ja, also genau, also man muss halt auch ein bisschen differenzieren, wenn es das Kind ist, was man therapiert, sollte man natürlich möglichst nicht Ressourcen und Fähigkeiten von diesem Kind übersetzen lassen, weil es ja so halt auch Inhalte vielleicht zu hören bekommt, die gar nicht für die Ohren des Kindes gedacht sind. Und dann natürlich, wenn es über Geschwisterkinder geht, ist das ja auch eine Geschwisterbeziehung zwischen den beiden, über die man dann nachdenken sollte, wenn man das übersetzen lässt. Ich will es gar nicht klein machen, dass es ein einfacher Weg ist und aus der Not heraus das häufig auch ein Fall ist, den man berücksichtigen muss. Weil, und da komme ich nämlich zum Punkt, es gibt natürlich, das sind ja Laienübersetzer, über die wir hier sprechen, also LaienübersetzerInnen, die wir einfach zu Rate ziehen, weil wir keinen Zugriff auf professionelle ÜbersetzerInnen haben, die dann halt da arbeiten, weil die häufig in unserem therapeutischen Setting von der Krankenkasse nicht finanziert werden. Ich hatte das in diesem Zusammenhang nachgeschlagen und es gibt in dem ambulanten Bereich, im therapeutischen Bereich kaum eine Möglichkeit, dass ÜbersetzerInnen, die das professionell machen, bezahlt werden von der Krankenkasse. Das ist also einfach eine Leistung, die Eltern oder die Praxis, und das ist ja dann auch, wer übernimmt denn eigentlich diese Übersetzungskosten, bezahlt werden müssen. Es gibt ÜbersetzerInnen, die im ärztlichen Kontext Verwendung finden und dort häufig auch meist von den PatientInnen bezahlt werden müssen, obwohl die Ärzte sicherstellen müssen, dass die Diagnosen von den Eltern auf jeden Fall verstanden werden. So, also das gibt da auf jeden Fall einen rechtlichen Rahmen, dass das gewährleistet werden muss, und trotzdem müssen ÜbersetzerInnen häufig von den Angehörigen oder von den Personen selbst übernommen werden, und wir haben somit fast keinen Zugriff auf professionelle ÜbersetzerInnen, die wir nicht entweder selbst bezahlen oder die Patienten bezahlen, und das ist halt irgendwie schon ein Gap, der relativ groß ist, und den ich gerne auch irgendwie überwunden sehen würde, damit wir halt nicht auf LaienübersetzerInnen zurückgreifen müssen. Aber wir haben ja meist häufig keine andere Option, als genau das zu tun.
Eine Erfahrung, die ich gemacht habe, auch aus dem Erwachsenenbereich, aber das wird auf Kinder mit Sicherheit auch zutreffen, ist, dass relativ viele Personen, die noch nicht lange in Deutschland sind, und vielleicht auch als Flüchtlinge hierher gekommen sind, auch einen Integrationshelfer haben oder auch anderweitig Unterstützung haben, um auch in anderen Bereichen des Lebens zurechtzukommen, ohne dass sie aktuell der deutschen Sprache mächtig sind oder welcher Sprache auch immer, wo sie gerade sind. Und diese Personen, die machen das, haben teilweise auch ganz regulär gewisse Stunden, die dafür geplant sind, dass sie ihnen bei Bürokratie oder Ähnlichem helfen. Und da können sie theoretisch oder eventuell auch Personen in der Praxis begleiten. Ich weiß nicht, ob die das in dem Fall, wo ich das erlebt habe, einfach gemacht haben, ohne dass das jetzt gesondert irgendwie explizit dafür aufgeführt wurde. Aber es war auf jeden Fall möglich.
Auch eine gute Möglichkeit. Da sind wir aber trotzdem ja auch im Rahmen, wenn sie nicht professionell ausgebildet sind in der Laienübersetzung. Und auch wieder die Frage nach der Schweigepflicht. Ich glaube, das sind so die, Schweigepflicht ist immer das, was über allem schwebt in dem Bereich. Außer es handelt sich jetzt um die direkte Familie und die Familienangehörigen. Und selbst da muss man schauen, weil ja auch ältere Kinder zum Beispiel ihren Eltern gegenüber dann eine Schweigepflicht haben. Also sie selbst können sagen, dass ihre Eltern das nicht erfahren sollen, was jetzt dort besprochen wurde. Und da müsste man das ja auch irgendwie einordnen. Aber ich glaube, man kann ganz gut zusammenfassen, dass es gar nicht so leicht ist, dieses Problem zu lösen und man trotzdem ja seine PatientInnen vor dieser sprachlichen Barriere irgendwie, man will sie ja überwinden, damit man diese Person halt nicht benachteiligt. Und trotzdem sind halt die Wege zur Kommunikation relativ zeitaufwendig aktuell noch, auch wenn es immer mehr, und das habe ich vorhin bei den technischen Tools vergessen, es gibt immer mehr wirklich live übersetzende Tools, die das automatisch machen. Das heißt, die machen eine Sprachein- und Ausgabe in diesem Moment. Nicht schriftlich, sondern machen das halt in time. Und das ist wirklich ein guter Ansatz. Und da gibt es halt auch verschiedene Möglichkeiten, das in die Therapien, glaube ich, zu inkludieren. Und hoffe, dass das jetzt immer mehr auf dem Vormarsch ist. Und da gibt es sogar Kopfhörer. Das heißt, das hat man auf Konferenzen vielleicht schon mal gesehen, im politischen Kontext, dass halt einfach diese Spracheingabe über die Kopfhörer läuft und in gleicher Zeit die Sprachausgabe automatisch tatsächlich passiert, sodass man das halt einfach als Gerät nutzen kann und nicht einen Mensch dahinter braucht, der das dann macht.
Im politischen Kontext sind es aber, glaube ich, ganz häufig tatsächlich Live-Übersetzer, das sind professionelle Dolmetscher.
Nicht immer, auch da ist der technische Fortschritt da, aber ja, viel auch noch, auch da sind diese meist im Hintergrund, die das dann simultan übersetzen. Aber in dem Fall geht es mir jetzt wirklich um diese Live-Übersetzer durch diese Kopfhörer.
Was es vielleicht auch gibt, da bin ich jetzt nicht informiert genug, ob es vielleicht auch Online-Webseiten gibt, die sowas anbieten als professionelle Dolmetscherleistung. Da bräuchte es natürlich auch wieder eine Schweigepflichtentbindung, aber vielleicht wäre das auch eine Möglichkeit.
Also ich würde jetzt einfach nur mal ganz kurz zusammenfassen, was wir jetzt an Möglichkeiten aufgemacht haben. Die erste ist die, Luca, die du am Anfang schon gesagt hast, sind natürlich LaienübersetzerInnen, weil wir auf die natürlich relativ schnell Zugriff haben, wo immer wieder natürlich Schweigepflicht im Raum steht und ob die Rolle eine angemessene ist für die Person, die wir da befragen. Ist halt aber der Weg, den wir häufig wählen müssen, weil Zeit schwierig zu handhaben ist, also in unseren Therapien. Also wir haben halt einfach wenig Zeit. Dann gibt es natürlich professionelle ÜbersetzerInnen, die nicht finanziert werden durch die Krankenkassen. Ich hoffe, da tut sich noch einiges in der nächsten Zeit. Und die aber trotzdem auch eine Möglichkeit wären, wenn es jetzt akute Barrieren gibt, die es zu überwinden gilt. Und dann muss man die Kostenfrage natürlich klären. Wer übernimmt denn die Kosten für diese Übersetzung? Kontaktaufnahme mit anderen Disziplinen, die auch mit den Kindern arbeiten. Vielleicht haben die schon Wege gefunden, wie eine gute Kommunikation zustande kommt mit den betreffenden Personen. Und da ist aber auch wieder die Frage nach der Schweigepflicht. Ich sage es ja auch immer wieder sehr gern, dass man das vorher noch abklärt mit den Eltern, dass man auch mit diesen Personen immer kommunizieren darf. Und Übersetzungstools immer mehr auch im technischen Fortschritt dabei. Das heißt, es gibt bereits sehr gute Übersetzer mit Sprachein- und Ausgabe. Und es gibt auch immer mehr Live-Übersetzungstools, die verwendet werden können, zum Beispiel über Kopfhörer oder über andere Webseiten. Da müsste man auch gucken, das ist auch wichtig, Luca, Schweigepflicht in dem Fall, nochmal zu gucken, was gibt es denn für Tools, die ich nutzen kann, die sich auch in meinen Kontext gut einbinden lassen. Und zum Ende ein kleiner Disclaimer, weil das in diesem Fallbeispiel auch vorkam. Das würde ich gerne hier nochmal erwähnen. Sollte es nicht klar sein, den meisten Therapeutinnen ist es immer sehr klar, dass wir natürlich nicht über unsere Verdachtsdiagnosen mit den Kindeseltern sprechen können, sondern dass erst die ärztliche Diagnostik abgeklärt werden muss und gesichert werden muss und wir nicht einfach drauf losgehen dürfen und sagen, das ist jetzt aber ein Autismus. So, das wollte ich gerne noch als Disclaimer mit reinbringen. Ist den meisten aber bewusst. Ich würde sagen, das sind die Tipps, die wir auf jeden Fall zusammentragen konnten mit Lisa und vielen KollegInnen in unserem Umfeld. Wenn du einen Tipp hast, den wir aufnehmen sollen, dann schreib uns gern. Wir können diese Liste auch immer gern erweitern. Ich stelle die auch gern nochmal zur Verfügung, dass man die downloaden kann in den Shownotes. Luca, ich würde dir heute gleich das letzte Wort zuschmeißen. Während du überlegst, sag ich wie immer, wenn auch du eine Frage hast, welcher wir mit Hilfe unserer ExpertInnen nachgehen sollen, trau dich und schreib uns jederzeit gern eine Nachricht. Alle Informationen zu unseren Kontaktdaten findest du wie immer in den Shownotes oder unter www.therapieexperte.de/episode. Oh nein, das passiert mir immer wieder.
85.
Jetzt, Lukas, du das letzte Wort, schieß los.
Ja, heute mal ein kurzer Podcast und meine Erfahrung ist, egal welches Medium man findet, um mit den Personen zu kommunizieren, dass häufig allein schon die Tatsache, dass man sich bemüht, eine verständliche Kommunikation aufzubauen, sehr gewertschätzt wird. Und da möchte ich auf jeden Fall auch alle ermutigen, da dran zu bleiben. Es lohnt sich. Musik